ARD.
Für mich war das halt schon, wie du sagst, so also eine sehr, sehr verletzende, eine sehr scharfe Waffe. Ne?
Die Paartherapie. Ein Podcast von NDR 2.
Ich bin Christian von Christian und Anna. Wir haben uns 2020 kennengelernt, so mitten in Corona. Im Prinzip war nach dem ersten Date für mich sofort klar, da hat es irgendwie richtig Klick gemacht. Ich fand Anna da schon so toll und klasse. Das hat sich auch bis heute nicht geändert. Anna ist dann sehr kurz danach schwanger geworden. Also uns war zwar beiden klar, dass wir Kinder haben wollen, aber so schnell war das eigentlich gar nicht geplant. Wir waren uns dann aber auch sofort einig, dass wir das Kind auf jeden Fall kriegen würden und wir funktionieren eigentlich sehr gut zusammen. Wir haben sehr ähnliche Interessen. Wir reden sehr viel. Ich wahrscheinlich noch deutlich mehr als Anna. Aber unser großes Problem ist aber, und da wollte ich darauf zurück, dass wir, glaube ich, noch keine gute und gesunde Streitkultur entwickelt haben. Sondern es passiert, dass Streits auch für mich oft nicht nachvollziehbar eskaliert sind irgendwie. Und da dann auch vor allen Dingen Anna halt dann auch Dinge gesagt hat, die ich als sehr verletzend empfunden habe. Dabei ist das eigentlich was ich glaube, uns beiden wichtig ist, dass wir halt in eine Richtung gucken und dass wir halt auch da andere Werkzeuge an die Hand kriegen, dass wir diese Streitigkeiten und diese Konflikte halt anders lösen können.
Christian und ich sind jetzt 5 Jahre zusammen und im Grunde sind wir auch glücklich und meistens läuft es auch ganz gut, aber wir haben so ein paar generelle Themen oder grundlegende Themen, die immer wieder kommen. Wo wir trotz einer eigentlich ganz guten Kommunikation aber irgendwie immer wieder dran scheitern, halt langfristig was zu verändern. Und das ist zum einen aus meiner Sicht, dass wir ja keine richtige Streitkultur haben. Also ich glaube, es liegt zum einen daran, dass wir uns als Paar einfach nicht so gut kennengelernt haben, weil wir halt sehr schnell, sehr früh ein Kind bekommen haben. Nach 3 Monaten war ich schwanger. Dazu kommt, dass ich in Streitsituationen sehr impulsiv bin und auch oft Dinge sage, die ich im Nachhinein vielleicht gar nicht so gemeint hatte oder vielleicht besser nicht gesagt hätte. Gerade im Alltag miteinander und mit Kind muss man halt auch Kritik äußern können. Das führt aber oft zu Streit, weil ich es sehr persönlich nehme und dann, wie gesagt, sehr impulsiv werde.
Hi, ich bin Maria Richter, eure Host, und ihr habt jetzt gerade schon das Paar kennengelernt. Das waren Anna und Christian, die uns vorab eine Sprachmitteilung geschickt haben. Warum möchten sie gerne zu dir, Erik, in die Sitzung? Hallo erstmal.
Hallo Maria, ein spannendes, interessantes Paar, wie ich finde.
Absolut. Also ich bin da auch wirklich, ist mir ein bisschen Atem stehen geblieben, als ich gehört habe, ja, wir haben uns kennengelernt in der Corona-Zeit und es war auch irgendwie alles total schön und es hat direkt gefunkt. Ja, nach 3 Monaten schwanger. Was heißt das für ein Paar, wenn man so früh schon so ein krasses Erlebnis miteinander hat?
Das bedeutet für Paare häufig, dass sie nicht die Möglichkeit hatten, sich mal in anderen Konflikten zu erleben, sondern dann wird diese Veränderung, die von außen kommt, also durch das Kind, durch die neue Familienkonstellation, durch die Planung, die erforderlich ist, die wird ja sofort gefordert. Denn jetzt müssen beide so reagieren auf diese Veränderung, wie sie das gerne tun würden. Und im Normalfall ist das nicht so, wie der andere das auch tun würde.
Anna, du hast eine Diagnose erhalten vor kurzem, nämlich ADHS. Ja. Was ist der Einfluss von ADHS nach deiner Einschätzung auf eure Dynamik?
Für mich war das zuerst so ein Aufatmen und so ein mehr Verständnis für mich haben und für so viele Dinge, die mir halt schon so lange und immer schwer gefallen sind, wo ich so für mich selber auch eigentlich immer nur mit Strenge drauf reagiert habe. Ne? So, ja, warum bist du so chaotisch und du musst dich einfach nur mehr anstrengen und jetzt hast du schon wieder den Schlüssel vergessen, verloren, versonst was. Und ne? Das zieht sich ja durch meine Kindheit. Ne? Ich habe die Schulhälfte vergessen, ich habe die Schere vergessen, ich war immer irgendwo anders, ich war immer gefühlt nicht richtig. Ich war immer so nicht okay, sondern irgendwie ja chaotisch und durch den Wind. Und ja, und auch in Beziehungen und auch in unserer Beziehung bin ich wahnsinnig chaotisch. Im Haushalt, in den Sachen und mit Kind ist das ja alles immer nochmal alles drauf. Ne? Also Alltagsstrukturation fällt mir total schwer. Ich verzettel mich in den Sachen. Ich vergesse die Zeit. Ich, mein Auto sieht immer aus wie ein Gerümpel. Und und da muss ich hier was freiräumen, um das Kind überhaupt abholen zu können und so, ne? Und das hat auch zu häufigen Schwierigkeiten bei uns in der Beziehung geführt, also so gerade so dieses Thema so chaotisch zu sein, weil ich das dann auch nicht sehe, ich mache das auch nicht mit Absicht, sondern ich mache gerade einfach was anderes und dann habe ich die Sachen stehen gelassen und ich sag so, ja, ich mache das ja später noch und diese später gibt's dann aber gar nicht und so, ne? Und ich meine das aber nicht böse und ich verstehe aber natürlich auch, dass das Christian A. frustriert und dass er das eben schon liest als, warum macht sie das nicht und sie tut ihren Teil nicht zu unserer Gemeinschaft. Und gleichzeitig ist es auch so, das weiß ich jetzt nicht, ob es am ADHS liegt oder an der Erfahrung damit, bin ich unheimlich kritikempfindlich. Ich bin natürlich in meinem Leben, wie gesagt, sehr viel kritisiert worden. Ich bin immer wieder auf diese Sachen hingewiesen worden und ich habe für mich selber keine Lösung gefunden, als außer eben streng mir gegenüber zu sein und zu sagen, jetzt hast du es schon wieder nicht hingekriegt und toll und wieso schaffst du das nicht? Alle anderen Menschen schaffen das und so. Und dadurch bin ich beruflich nicht, aber halt so im Privaten ganz, ganz empfindlich, was Kritik angeht und was so Kritik im gemeinschaftlichen Leben angeht. Ne?
Das, was du beschreibst, dafür gibt es auch einen Namen, das heißt RSD. Das ist ein Syndrom, das mit ADHS sehr häufig kommt. Das ist eine überempfindliche emotionale Reaktion. Kannst du mal beschreiben, was bei dir passiert, wenn du Kritik erfährst?
Also ich empfinde das als Angriff, also wirklich auch als körperlichen Angriff. Ich merke sofort, dass ich angespannt werde und meistens gehe ich in eine Angriff oder Aggression. Ganz selten, dass ich eher in so eine zurückziehende und mich isolierende, das kommt meistens erst so danach, aber wenn Christians irgendwas, und das kann wirklich halt irgendwas im Alltag sein, warum hast du das und das nicht weggeräumt oder warum steht das hier schon wieder rum, dann empfinde ich das als Angriff und ich habe das Gefühl, ich muss mich wehren.
Beschreib mal, was in deinem Körper passiert. Wo fängt das an?
So im Brustbereich, denke ich erstmal. Also so, ich empfinde das ja wie einen körperlichen Angriff, also wirklich wie etwas, was mich berührt.
Was dich trifft.
Ja, genau. So.
Es wirft jemand ja, etwas.
Genau, ne? Also es ist wirklich wie eine Verletzung oder so.
Ja.
Und genau, und dann zieht sich alles so zusammen. Also ich mache, so ist das, so eine Haltung, ne? Und ich werde so
verkrampft, so
verhärtet im Nacken und so. Ich habe so das Gefühl, so jetzt muss ich mich wehren und jetzt so, da kommt was und jetzt so. Es ist aber eine automatische Reaktion, ne?
Du gehst in eine Kämpferstellung.
Ja.
Die Haltung eines Boxers, ja, einer Boxerin, die sich darauf vorbereitet, jetzt zurückzuschlagen.
Ja.
Dieser Teil von ADHS oder das, was bei ADHS häufig mitkommt, du hast das jetzt auch aus deiner Biografie erklärt.
Mhm.
Ganz sicher wird das eine mit dem anderen zu tun haben. Meine Vermutung ist, und du darfst mich gerne korrigieren, diese strenge Stimme in dir, die ist nicht nett.
Nee.
Wenn du weißt, dass die kommt, passiert ja auch schon mal eine Gegenwehr.
Ja.
Das heißt, die Spannung steigt schon mal auch hier. Dein Nervensystem fährt auch hoch, weil eine Bedrohung kommt. Und die kommt von innen.
Mhm.
Und jetzt kommt als Verstärkung von der Person, die dir mit am wichtigsten ist in deinem Leben, die Bestätigung von dieser fiesen Stimme.
Mhm.
Das potenziert das ja nochmal.
Ja, das ist auch so. Und ich habe auch ganz am Anfang, als wir zusammengezogen sind und so, habe ich gesagt, ich empfinde dieses mit jemandem zusammen zu wohnen und zu leben als wahnsinnig gefährlich. Ich empfinde das als eine unangenehme Situation, dass mich jemand so gut kennt und jemand diese Seite von mir mitbekommen kann. Ich habe auch lange gebraucht, um mich wirklich entspannen zu können zu Hause. Ich empfinde das auch immer als besonders schlimm, in solchen Situationen kritisiert zu werden, wo ich mich entspannt habe, so, und ich will doch nur mal meine Ruhe und jetzt kommt aber schon wieder irgendwas, wo ich unzureichend bin, wo es nicht okay war, wie ich das jetzt gemacht habe und so, und natürlich gibt es auch die andere Seite, wo ich Christian verstehe, aber das ist das, wie ich das erlebe, ne? Ich erlebe mich selber sehr, sehr oft und ganz viel in meinem ganzen Leben, aber auch in meinem Alltag als wahnsinnig angestrengt, als bemüht zu funktionieren, als dass ich das nicht zeige und
das
so.
Das heißt,
ne?
Da ist ein ganz hoher Grundstress,
ja,
und eine hohe Grundspannung.
Ja.
Was du gerade gesagt hast mit dem, da habe ich jetzt mal eine halbe Stunde,
ja,
auf dem Sofa, Ja. Bist du da wirklich entspannt oder ahnst du nicht?
Ja, doch, immer. Ich fühle mich, ja, immer. Sobald ich das Auto höre von Christian, stehe ich auf. Ich springe auf und mache irgendwas, damit mich ja niemand erwischt dabei, dass ich gerade nichts Produktives tue oder so. Und wenn ich dann doch mal sitzen bleibe oder so, dann warte ich halt eigentlich auf den Kommentar, der kommt so, ach ja, ist ja ne schön, dass du hier sitzen kannst oder oh, gibt's nichts zu tun oder so. Und das ist nicht unbedingt Christian, ne? Das sind andere Stimmen oder aber genau, ich erwarte eigentlich einen Kommentar oder dass das nicht okay ist oder ja.
Das heißt, dein Nervensystem ist trainiert darauf, möglichst schnell hochfahren zu können.
Auf jeden Fall.
Erik, ADHS, vielleicht kannst du einmal noch mal ganz kurz generell erklären, ADHS, was bedeutet das?
ADHS bedeutet für die Betroffenen häufig, dass sie sehr fokussiert sein können auf ein bestimmtes Thema und dann andere Dinge, die auch wichtig und relevant wären, völlig aus den Augen verlieren. ADHS kann auch dazu führen, dass ich beispielsweise sehr chaotisch wirke, gleichzeitig aber durchaus auch sehr kreativ und sehr flexibel bin. Und ein Aspekt eben auch diese Empfindlichkeit gegenüber Kritik, die häufig ein Stück weit auch daher kommt, dass die Betroffenen in ihrer Kindheit oder in ihrer Biografie sehr viel Kritik erlebt haben schon. Und die kann verinnerlicht werden und dagegen wehrt sich natürlich dann auch ein Teil in mir, jetzt höre ich das schon wieder oder jetzt mache ich das schon wieder. Also es kann beides sein und da entsteht ein ungemeiner Druck, der es noch schwieriger macht, damit umzugehen.
Ist das dieses RSD-Syndrom, was du da angesprochen hast? Beinhaltet es das?
Ja, RSD-Syndrom ist nochmal eben ein eigener Aspekt dabei. Nicht jede Person, die mit ADHS zu tun hat, ist jetzt auch übermäßig kritikempfindlich. Es passiert aber sehr, sehr häufig. Das kommt meistens zusammen.
Und das war ja bei Anna der Fall, oder? Dass sie halt diese starke ja, Kritikempfindlichkeit hat. Sie kritisiert sich auch selber extrem stark, oder?
Das habe ich auch so gehört. Also da gibt es einen Teil in ihr, eine Stimme, die auch nicht sonderlich freundlich mit ihr ist und ihr ständig Vorwürfe macht, warum funktionierst du nicht so, wie du funktionieren solltest. Das kommt natürlich in der Elternrolle noch mal stärker. Also wer möchte ein schlechtes Elternteil sein? Jetzt habe ich aber wieder was vergessen. Und schon mache ich mir einen Vorwurf, wie kannst du das tun? Was für eine Rabenmutter bist du? Das ist unglaublich schmerzhaft, anstrengend und beeinflusst die Dynamik eines Paares ungemein, weil die andere Person, die jetzt diese Kritik aufnimmt und vielleicht gar nicht als Kritik formuliert, sondern nur sagt, da ist was, wird durch die innere Stimme noch mehr verstärkt und belastet mich noch mehr.
Also so ein bisschen Teufel an die Wand malen. Habe ich so gar nicht gemeint, aber man ist da sofort irgendwie auf Angriff.
Ja, es wird automatisch katastrophiert und es wird immer schlimmer gemacht.
Und das ist ja bei ihr auch körperlich richtig spürbar. Also sie sagt ja wirklich, das ist für mich ein körperlicher Angriff, wenn irgendwie Kritik kommt. Sie hat da so ein bisschen ihre Körpersprache beschrieben und sie hat da, glaube ich, auch so eine Geste gemacht, als sie das beschrieben hat. Was hat sie da gemacht?
Da sah aus, wie man sich einen Boxer oder eine Boxerin vorstellt, die abwehrt, aber gleichzeitig bereit ist, zurückzuschlagen.
So Arme vor den Körper, Fände zu Fäusten geballt.
Genau. Ja. Und sie hat auch schön beschrieben, ich habe den Eindruck, das trifft mich körperlich. Das ist wie ein Schlag, wie eine Kugel, die mich trifft in die Brust und dann geht es los.
Beim Hören alleine schon hat das bei mir tatsächlich auch schon Druckgefühl ausgelöst. Wenn sie sagt, sie sitzt zu Hause auf der Couch und sie hört, Christian fährt mit dem Auto vor, der ist jetzt gleich da, dann springt sie auf und macht irgendwas, weil, oh Gott, jetzt kommt er rein und dann denkt er sich, ja, die sitzt ja einfach nur auf der Couch, hätte sie ja auch das Geschirr wegräumen können. Die hat ja schon 1000 Szenarien im Kopf, wie kann das jetzt irgendwie negativ sich auswirken? Wie kann das in eine Kritik gegen mich umschlagen? Die ist ja immer im Modus so, hab Achtstellung.
Das ist unglaublich anstrengend, ja. Weil das kostet natürlich maßlos Energie. Ich bin immer darauf vorbereitet, dass etwas Furchtbares passiert. Und in meinem Kopf wird dieses Furchtbare auch noch immer schlimmer gemacht. Also ja. Das wird auch immer noch verstärkt. Wer unter ADHS sich nichts vorstellen kann, vielleicht ein Gedanke ist hilfreich. Es ist eine unglaubliche Anspannung, die kaum nachlässt. Die wird immer stärker dadurch, dass andere Menschen auch noch sagen, das machst du falsch, da hast du wieder was vergessen, da bist du nicht organisiert. Und das wird noch stärker, wenn mein eigener Anteil mir da selber die ganze Zeit schon vorwirft.
Das ist sicherlich jetzt nicht so ein Thema, was man jetzt in der Paartherapie so besprechen kann. Aber ist das ein Punkt, den Sie in der Einzeltherapie für sich lösen kann oder verbessern kann?
Das ist sicherlich ein Thema für die Einzeltherapie. Ich mag gerne in der Paartherapie durchaus ein Stück weit Einzeltherapie da angehen oder zumindest andeuten. Würde ich jetzt mit so einem Paar länger arbeiten, wahrscheinlich in Absprache mit der Kollegin, mit dem Kollegen. Um dem Partner aber deutlich zu machen, was da passiert, finde ich es sehr hilfreich, das eben auch in der Paartherapie anzusprechen.
Wenn du diese Stimme, die du da hörst, die dich antreibt, die relativ unfreundlich ist, wahrscheinlich sozial überhaupt nicht verträglich, was glaubst du, diese Stimme, welchen Job hat die?
Ja, also ich glaube, zum einen mich zu beschützen schon, also ne, weil diese Stimme ja alles schon vorab plant und überlegt, so was könnte jetzt alles sein und wie könnte dann die Reaktion darauf sein und am besten machst du es dann so und so. Also es ist so was Vorauseilendes und halt alle schlimmen Szenarien schon vordenken und eben sich dann schon wehren zu können.
Schlimmer oder immer schlimmer?
Schlimmer, ne?
Ja,
also
ne?
Genau.
Es sind, ja, ja. Dieser Anteil kann nicht nur vermeintlich in die Zukunft gucken, sondern der ist auch in der Lage, das Drehbuch richtig gut in die Katastrophe zu treiben.
Ja, auf jeden Fall. Mit der vermeintlichen Absicht, dass ich mich darauf vorbereiten könnte, ne? Also, dass ich dann ein bisschen Vorsprung hätte, wie ich dann reagiere. Jetzt muss man halt ehrlich sein, die Reaktion ist eigentlich immer Kampf und Angriff und so.
Es gibt da ein Programm bei dir, das sagt, ich beschütze Anna vor der vermeintlichen Gefahr und ich bereite Anna schon mal darauf vor, dass ihr Körper ganz schnell reagieren kann. Grundsätzlich, ist das eigentlich eine gute Idee oder ist das doof?
Also ich glaube, es ist eine gute Idee, wenn man in einer sehr gefährlichen Situation ist, aber nicht für den Alltag und für immer. Ne?
Also, verstehe, verstehe. Ja. Was du bräuchtest, wäre irgendeine Art, mit diesem Anteil kommunizieren zu können, um dem zu sagen, es ist gerade keine gefährliche, lebensbedrohliche Situation. Du darfst ein bisschen nachlassen. Wie hast du mit diesem Anteil bislang in deinem Leben gesprochen?
Meistens glaube ich gar nicht.
Und wenn du auf ihn reagierst, wie reagierst du? Erfreut? Dankbar?
Nee, genervt. Also ne, das nervt mich schon.
Ja. Genervt. Mhm. Halt die Klappe.
Ja, so, ach, schon wieder. Ja,
schon wieder du. Christian, ich hoffe, es ist okay, wenn ich einmal kurz noch bei ihr bleibe, weil wenn wir nachher in die Streiteskalation gehen, ist das total hilfreich, wenn wir einmal kurz noch was vorbereiten. Wie ist denn so deine Erfahrung, wenn dir Menschen eigentlich was Gutes wollen und du genervt reagierst? Was machen die dann?
Meistens sind sie dann verletzt davon, ne? Oder?
Und wie reagieren die dann?
Ja, pissig oder halt, ne, so, ja, danke oder so, dann verletzt in irgendeiner Form, ne?
Also, oder wenn sie es wirklich gut meinen?
Dann ziehen sie sich zurück.
Oder wenn sie ihren Job weiterhin machen wollen?
Dann werden sie übergriffig.
Ja. Könntest du dir vorstellen, wir malen jetzt nur so in einem Gedankenexperiment, so ein Bild. Dieser Anteil in dir, diese Beschützerin, die meint es wirklich gut mit dir. Das ist ihr Job. Die soll dich auf Gefahren hinweisen. Und du sollst darauf reagieren können. Teil des normalen Programms. Und du sagst der, verpiss dich. Die hat ja jetzt wenig Chancen, dir Briefe zu schreiben oder sonst irgendwas zu tun. Die hat nur eine Möglichkeit, nämlich dir eine Emotion zu schicken. Und auf die reagierst du mit dem berühmten Mittelfinger. Welche Chance hat diese Beschützerin jetzt darauf zu reagieren?
Ja, ist nur doller zu machen, ne? Also dann wird das Gefühl doller, unangenehmer, bis so. Man reagiert.
Das heißt also, du reagierst nicht auf dieses Gefühl. Was schicke ich dann wohl mit noch? Erinnerungen an die schrecklichsten Situationen, die gespeichert sind. Bei denen ich wusste, da hast du ja reagiert drauf.
Ja.
Jetzt reagierst du auf die auch nicht. Dann male ich dir diese schreckliche Situation mal noch ein bisschen bunter. Und wenn du darauf auch nicht reagierst, dann wird aus dem FSK-6-Film, den ich dir am Anfang geschickt habe, mit der freundlichen Warnung, da könnte was passieren, ein FSK-23-Kettensägen-Massaker.
Ja.
In der Hoffnung, dass du darauf reagierst. Ja. Und solltest du dich aus irgendwelchen Gründen trotzdem weigern, darauf wirklich so zu reagieren, dass es hilfreich ist, dann wird diese Beschützerin höchstwahrscheinlich auf stur schalten. Mhm. Die macht jetzt ihren Job und ballert dir alles rein, was sie kann. Mhm. Wie geht's dir mit dem Bild?
Ja, ich sehe viele Situationen vor mir, wo ich in der Küche stehe und unverhältnismäßig auf irgendwas reagiere, weil halt eigentlich ein ganz anderer Film bei mir läuft. Ja, auf jeden Fall.
Ja. Mhm.
Ihr habt über die Beschützerin von Anna gesprochen. Wie schaffe ich es denn, dass dieser Ja-Aber-Anteil nicht mehr so trotzig ist?
Seine Anstrengungen würdigen und sich, ja, auch mal dafür bedanken, dass es ihn gibt und dass er so eine gute, gründliche Arbeit macht. Dann kann ich immer noch sagen, du machst sie einen Tick zu gut. Also der andere Anteil, der gerne was entdecken würde, der kriegt keine Luft, wenn du so stark bist. Können wir was verhandeln, dass du sagst, ich mache meinen Job, du bist sicher? Und gleichzeitig mein Bedürfnis nach Explorieren, nach Entdecken trotzdem gewürdigt wird auch.
Christian, jetzt habe ich ganz viel mit Anna gesprochen. Ich hoffe, das war jetzt erstmal okay.
Ja, ja.
Wie geht's dir erstmal mit diesem Bild, das wir da gerade entwickelt haben?
Das ist erstaunlich, wie gut das trifft, finde ich. Also das mit der... Mit dieser Beschützerin, dieser Kriegerin sehe ich total. Also ich habe mich sofort gedacht, wie siehst du für mich aus in der Situation? Und wir haben ja auch ganz oft, dass ich dann sage, so, man sieht das sofort an deinen Augen. Also das ist sofort das ändert die komplette Haltung. Anna ist wirklich keine aggressive Person. Also überhaupt nicht, im normalen Alltag überhaupt nicht. Und in solchen Situationen merkt man richtig, wie so die Augen zusammengehen. Das verkrampft sich alles irgendwie. Da merkt man schon so, jetzt ist Stress. Also da geht's sofort.
Und der ganze Körper ist schnell. Stellt sich auf Kampf ein.
Ja.
Das heißt, was du beschreibst so schön, der Blick wird fokussiert. Wir sehen jetzt den Gegner, mhm. Das Ziel, das wir angreifen müssen. Und das entkommt uns auch nicht.
Ich bin beileibe kein organisierter und ordentlicher Mensch. Ne? Also bin ich wirklich nicht. Und ich versuche das halt zu kompensieren, indem ich dann einfach mehr organisiere. Und ich habe natürlich bei unserem Zusammenziehen dann versucht, also ich kriege dann die Panik, ich sehe, das funktioniert alles nicht, das wächst uns über den Kopf, da müssen wir jetzt was machen. Und ich fange dann an und organisiere dann für mich, ne? und versuche sie dann mitzunehmen. Und ich glaube, das war genau das Falsche. Ne? Das ist für dich dann noch mehr Druck und noch mehr jemand anders oktroyiert mir irgendwelche Sachen auf.
Ich kann mir vorstellen, das wirkt übergriffig für dich dann. Mhm. Ne?
Ja.
Die Bedrohung geht dann wieder hoch.
Ja.
Ja. Mhm. Mich würde jetzt interessieren, welche Anteile machen denn bei dir was, wenn du auf diese Situation triffst? Also, dir fällt irgendwas auf, irgendwas stapelt sich, könnte umkippen und du weißt nur darauf hin, vielleicht sogar während du schon hingehst, um es selbst wegzuräumen, da steht was. Die Kriegerin ist da, schießt los. Was passiert bei dir?
Also ich muss vielleicht dazu sagen, ich bin eigentlich ein sehr emotionaler Mensch, ne? Aber ich will das nicht so rauslassen. Ich versuche also das eigentlich alles immer, so meine ich, ne, sehr nüchtern zu betrachten und versuche das alles immer so auf so eine Faktenbasis runterzuziehen, weil so vielleicht auch als Selbstschutz, ne, ich will da jetzt nicht irgendwie eine riesen Szene draus machen und hin und her, sondern ich denke dann immer, ich kommuniziere doch einfach nur den Fakt, ungespültes Geschirr, was rumsteht oder irgendwie sowas, um jetzt bei dem Bild zu bleiben.
Lass uns mal noch einen Schritt vorgehen.
Ja.
Weil du sagst gerade, ich beschütze mich jetzt.
Ja.
Und da hast du eine Strategie gefunden, die bedeutet, lass uns mal diese emotionale Situation, die jetzt hier gerade entsteht, nicht auch noch verstärken, indem ich mit meinen Emotionen hier reingehe, sondern du gehst jetzt auf die Sachebene.
Versuche ich, meine ich, ja.
Das ist pragmatisch.
Ja.
Mhm. In welchen Bereichen deines Lebens funktioniert diese Strategie?
Gut, in meinem Job, ne? Also man unterhält sich über Fakten, über Zahlen. Das ist halt alles recht analytisch. Da ist halt Emotionen unprofessionell und hinderlich irgendwo.
Wie funktioniert der im privaten Gefüge?
Also es kommt auf jeden Fall verkehrt rüber. Ich meine, ich sage doch nur, ey, da stehen noch Teller rum. So, warum räumst du deinen Teller nicht direkt weg? Und ich denke dann, das ist ja nur der Fakt. Also vor allen Dingen auch dieses... vermeintlich Unterkühlte, hatten wir auch häufiger schon, kommt sogar noch mehr als Angriff rüber. Was ist halt so ein von oben herab. Also es wirkt sogar provozierend in dem Moment, wenn es halt so kühl rübergebracht wird oder vermeintlich kühl. Also wahrscheinlich würdest du es einfacher aufnehmen können, wenn ich es halt emotionaler sagen würde, so, dass mich das irgendwie, weiß ich nicht, ärgert oder traurig macht oder sowas. Also ich versuche den Teil irgendwie da rauszuhalten.
Da bin ich mir gar nicht so sicher, weil das könnte auch wieder unter Druck setzen. Wenn du jetzt über deine Emotionen so viel sprechen würdest. Aber lass uns mal erstmal bei dem Punkt bleiben, warum das möglicherweise mit dem Sachlichen nicht so gut funktioniert in der Situation. Du sagst, von oben herab könnte ein Grund sein. Fallen dir noch mehr ein?
Ja, also, sie kriegt ja mit, dass das wahrscheinlich auch nur ein Mantel ist. Also, dass mich das natürlich trotzdem emotional irgendwo angeht und dass es mich nervt, oder das weiß sie ja, das kriegt sie ja mit. Also,
ja, sie kriegt das schon mit. Die Emotion, die du hast, ist doch auch, vermute ich jetzt mal, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, Hilflosigkeit.
Ja, ja.
Ich habe keine Ahnung, wie ich es dir sagen soll. Alles, was ich bislang probiert habe, ist schwierig.
Es ist ja sogar so, dass ich durchaus auf den einen oder anderen Konflikt dann einfach nicht mehr eingehe, weil ich mir denke, dafür lohnt das nicht. Also bevor das jetzt im Prinzip dann zu so einer Eskalation führt und andersrum, um da was Positives mal dazu zu sagen, für mich war das zum Beispiel mit der Diagnose auch einfach eine Erleichterung, eine krasse Bestätigung irgendwie davon. So, das ist nicht Unwillen und eine Art von irgendwie kann er machen, ist mir alles egal. So, das ist wirklich ein böser Begriff, aber auch eine Unfähigkeit, das an der Stelle so zu sehen und
entschuldigt ja auch sozusagen dein Nichtkönnen, damit umzugehen. Ein
ja,
Stück weit. Ja? Und das ist ja auch wichtig. Denn meine Vermutung ist, es gibt eine Stimme in dir auch, die sagt, ich bin ihr Partner, ich muss damit umgehen können.
Ja.
Jetzt habe ich es gerade wieder verkackt.
Ja, auch, ob ich dann zu kritisch bin an der Stelle, ob ich sie halt wirklich die ganze Zeit piesacke mit sowas und gängel, ist das wirklich notwendig? Ja, klar.
Das heißt, auch bei dir ist ein Stress.
Klar, total.
Ja, auf jeden Fall.
Und dieser Stress sorgt natürlich dafür, dass du genauso auf Autopilot die Stressreaktion zeigst, die du in deiner Biografie als hilfreich gelernt hast. Da gehe ich doch mal sachlich ran.
Oder geh dem Konflikt aus dem Weg und spreche das halt nicht mehr an. Oder
geh in Rückzug.
Ärger mich im Stillen. Ja,
ja. Genau. Ja. Klär das mit mir selbst.
Mhm. Ist ja nicht so, als wenn du es dann machst und dann sagst, ja, mach das jetzt mit mir im stillen Kämmerlein aus, sondern dann eben bist du passiv-aggressiv den ganzen Tag und bist da irgendwie wütend durch die Gegend und sagst nicht, was es ist. Das hilft dir aber auch nicht.
Da ist ganz viel Ärger.
Ja.
Und ich glaube, der ist auch völlig nachvollziehbar.
Total. Ja.
Also es ist ja auch unfair. Es geht nur um das, was dir auffällt, was da passiert. Du sprichst es an und dafür bekommst du eine Kriegserklärung. Und es geht nur um Geschirr. Das ist nicht fair. Es ist nach meiner Erfahrung sehr hilfreich, mal drunter zu gucken, was unter dem Ärger noch liegt. Ärger ist in den meisten Fällen eigentlich eine Art des Körpers, Spannung aufzubauen und sie loswerden zu können, weil die mit Ärger einfach schnell raus kann. Außer natürlich, ich halte ihn in mir drin, dann altert dieser Ärger und wird zu Wut. Damit habe ich so eine Grundspannung möglicherweise. Dann muss ich nicht das Geschirr suchen, sondern dann sehe ich schon das Geschirr vor mir, bevor ich die Tür aufmache. Das ist dann Wut. Da weiß ich das dann schon. Da ist dann im Prinzip dein Beschützer, der jetzt dann in die Zukunft gucken kann.
Mhm.
Aber was liegt unter dem Ärger an Emotionen noch? Das eine ist eine Hilflosigkeit.
Ja, das ist zumindest halt so unsicher. Also manchmal sage ich dann Sachen und du reagierst so, wie ich das erwarten könnte oder würde. Und dann gibt es Situationen, da reagierst du halt viel, viel heftiger. Da habe ich mich vor allen Dingen in der Vergangenheit sehr stark dazu gefragt, ist meine Kommunikation vielleicht doch viel heftiger und dass es diese heftige Reaktion auslöst. So, und mit dieser Diagnose habe ich zumindest jetzt mal schon einen Teil davon zurückgenommen, dass ich zum einen weiß, okay, das meinst du nicht böse und diese heftige Reaktion ist möglicherweise auch halt ein Teil davon, du hast es ja auch schon mir schon tausendmal gesagt, ne, dass das immer wieder die gleichen Sachen sind und das im Prinzip schon so dünnhäutig ist an Stellen, dass ich im Prinzip dann dieses Programm abruft und dass es gar nicht mal unbedingt ich bin, der damit gemeint ist, aber dass ich in dem Moment im Prinzip dann die Breitseite abkriege.
Du bekommst sie ab, weil du ihre Beschützerin aktivierst. Ne? Ja, was du gerade beschrieben hast, ist neben der Hilflosigkeit, ich weiß nicht, was ich tun soll, eine Unsicherheit, was passiert als nächstes? Also da ist schon mal eine Grundspannung auch da. Es könnte jeden Moment explodieren. Ja. Und was ich auch gehört habe, ist schon ein Stück Selbstvorwurf. Das könnte ich auch besser machen.
Ja, auf jeden Fall.
Das sind drei Aspekte unter dem Ärger, die ja deutlich schwieriger zu bearbeiten wären, als jetzt einmal schnell den Ärger rauszulassen, indem ich irgendwie, keine Ahnung, die Wand anbrülle oder was auch immer tue. Und das ist der Grund, warum dein Körper in diesem Moment die schnelle Variante wählt. Ich hatte Anna vorhin gefragt, was bei ihr im Körper passiert, wenn sich ihre Beschützerin meldet. Was passiert denn bei dir, wenn diese Mischung aus Hilflosigkeit, Unsicherheit, Selbstvorwurf sich meldet?
Ich bin da auf jeden Fall erstmal defensiv, fühle mich da halt auch irgendwo dann angegriffen oder bedrängt. Wie gesagt, diese Vorstellung von, ich habe in das Wespennest reingestochen, jetzt kommt das alles über mich. Und deswegen, ich stehe meistens dann da und versuche sie so ein bisschen zu beruhigen und verstehe auch in dem Moment, dass es gar nicht so, diese, in Anführungszeichen, Kleinigkeit hat jetzt zu so einer heftigen Reaktion geführt. Das ist so, man will so den Topf von der Platte nehmen irgendwie und
versuch mal die Spannung zu beschreiben, die du erlebst in deinem Körper.
Das Erste, was ich habe, ist halt, dass ich irgendwie so Berührung von dir haben wollen würde. Also, dass ich irgendwie so einen umarmen sollte. Es ist doch gar nichts passiert. Aber das ist halt in dem Moment auch genau das Falsche. Ne? Wenn ich in der Situation irgendwie dich auch nur anfassen würde, wäre das halt noch mehr. Und es ist ja so, ich habe den Eindruck, ich habe mit einer anderen Person zu tun in dem Moment. Also, es ist dann plötzlich so ein Angriff- oder Fluchtmodus auch bei mir. Also, ich denke mir so, will ich jetzt raus aus der ganzen Situation oder muss ich mich jetzt irgendwie verteidigen? Plötzlich ist der Konflikt halt viel, viel körperlicher und viel, viel direkter als noch einen Moment davor.
Ja, warum ich nach diesen körperlichen Reaktionen so gefragt habe, weil das nicht alleine etwas ist, was in deinem Verstand passiert. Es ist nicht nur kognitiv, sondern wir haben es hier mit ganz klaren körperlichen Reaktionen zu tun. Nicht nur bei dir, sondern eben auch bei dir, Christian. Wenn es darum geht, an denen was zu verändern, eine Dynamik zu verändern, dann genügt es nicht, etwas zu verstehen, um etwas anders machen zu können. Sondern ich brauche, wie bei einer neuen Sportart, ein Stück weit ein Training, damit mein Körper was anderes lernen kann. Denn sonst macht er weiterhin das, was er gelernt hat und zieht das auf Autopilot durch. Denn es ist ja nicht grundverkehrt. In anderen Situationen funktioniert das. Energiesparmodus an, Autopilot an und los. Wie geht's euch mit dem Bild, dass das etwas ist, was da passiert, was nicht in der Verantwortung eures Verstandes liegt?
Das wird sein, ja.
Also für mich ist es hundertprozentig so. Ich sag dir das ja auch oft danach, dass ich sage, ja, das ist wie ein Programm, was dann abläuft, wo ich auch nicht mehr aussteigen kann. Ich merke das ja manchmal sogar auch so. Oh. Und es ist so dieses, dass danach, wenn es sich dann und wir uns unterhalten und Dings, dann gucken wir uns auch oft so an und sagen, was war das denn schon wie? Also so, ne, es ist wie Aufwachen aus einem, ja, aus so einem Programmmuster, was abläuft, immer wieder auch gleich. Und danach guckt man sich an und sagt,
wie ist denn da jetzt wieder zu?
Ja, was war
die Spannung
das denn
ist
schon
raus.
Wieder? Also es ist wie ein Aufwachen, ne? Wie ein
die Spannung ist raus, die Botenstoffe, die Hormone sind aus dem Körper abgebaut und plötzlich ist irgendwie das Licht wieder angegangen. Ja. Jetzt habt ihr auch eine Erklärung, warum viele Paare Sex als Entspannungsmöglichkeit nach einer Eskalation nutzen. Ja. Weil dadurch ja wirklich ein Neustart im Körper passiert, im Kopf. Das ist hilfreich. Das kann hilfreich sein. Ich will jetzt nicht sagen, das ist jetzt eure Lösung, sondern das ist nur eine Erklärung, warum viele Paare tatsächlich beispielsweise sowas nutzen.
Christian hat über sich selber gesagt, dass er ein sehr emotionaler Mensch ist oder sich als emotionalen Menschen sieht. Er weiß aber auch, dass er in Stresssituationen versucht, möglichst sachlich zu bleiben. Ist das eine Sache, die übereingeht? Also ich bin emotional, mache das aber sachlich. Und ist das vor allem etwas, diese sachliche Ebene, die in Stresssituationen oder in einem Streit? Klappt das?
In den meisten Fällen erlebe ich diese Rationalisierung von Emotionen als eine Schutzstrategie, nämlich da nicht wirklich tiefer zu gehen, und mich verletzlich zu zeigen. Wenn ich jetzt auf die Sachebene gehe, dann fühle ich mich auf sicherem Terrain. Das heißt, mein Beschützer hat jetzt gerade eine Strategie losgelassen und mit der fahre ich in den meisten Fällen ja in meinem Leben auch relativ gut. Mhm. Ich mache mich nicht angreifbar. Und wir leben ja in einer Kultur, in der starke Emotionalität eher verpönt ist. Mhm. Also wir lassen die nicht so raus, wie das vielleicht in anderen Kulturen der Fall ist. Wie gesagt, das ist eine Schutzstrategie und es darf einem auch mal bewusst werden, ja, das ist eine Strategie. Das heißt nicht, dass sie schlecht ist, im Gegenteil, die hat durchaus ihren Sinn, sonst würden wir sie auch gar nicht machen. Nur in nicht jeder Situation ist sie zielführend. Mhm. Wenn ich auf die Sachebene gehe und mein Partner, meine Partnerin gleichzeitig von mir eigentlich eine emotionale Verbindung wünscht, dann ist das wie ein Nein ins Gesicht.
Hm. Wollen wir das mal versuchen, an einem konkreten Beispiel irgendwie nochmal deutlich zu machen? Also bei den beiden war ja die Situation, Christian fände das schon schön, wenn Anna ihr Geschirr einfach wegräumt. Lass es bitte einfach nicht stehen. Aber statt zu sagen, warum muss denn das da jetzt stehen, wäre dann vielleicht auf emotionaler Ebene eher so das Ding, ich verstehe es nicht oder ich fühle mich da nicht gesehen, ich fühle mich nicht gehört. Wie können wir das da mal auf so eine einfache Alltagssituation anpassen? Dieses, wie soll ich da meine Emotionen besser schildern?
Der erste Gedanke könnte jetzt sein, ich formuliere, ich fühle mich nicht gesehen, ich fühle mich nicht ernst genommen. Der ist auch da, darunter liegt aber noch was, noch eine Emotion, nämlich die Hilflosigkeit. Ich weiß nicht, wie ich jetzt damit umgehen soll. Mhm. Ich weiß nicht, wie ich es dir sagen soll. Ich verstärke eher den Druck möglicherweise, wenn ich sage, ich fühle mich nicht gesehen. Mhm. Wenn ich tiefer gehe und sage, meine Hilflosigkeit lähmt mich gerade und ich habe keine Ahnung, wie ich jetzt damit umgehen soll. Mhm. Das erzeugt meistens weniger Druck auf die andere Person, weil der geht's im Zweifel nämlich genauso. Ich weiß nämlich auch nicht, wie ich damit umgehen soll, wenn du mich kritisierst. Mhm. Da kann ich mich eher als Paar dann wiederum auf einem gemeinsamen Nenner einigen. Denn Emotionen können natürlich auch als Druckmittel benutzt werden. Gleichzeitig, wenn ich tiefer gehe, ist die Emotion etwas, über das ich gar nicht diskutieren kann, sondern ich kann nur versuchen, sie zu verstehen.
Wir hatten das schon gesagt, die ADHS-Diagnose ist bei Anna relativ frisch und da hatte man so den Eindruck, beide waren eigentlich fast so ein bisschen erleichtert, dass es da jetzt diese Diagnose gab. Aber du hast auch gesagt, naja, es ist für beide aber auch irgendwie gerade eine Entschuldigung, die sie nutzen für gewisse Verhaltensweisen von sich und natürlich auch vom Partner der Partnerin.
Also eine Diagnose ist für viele Menschen erst einmal hilfreich, weil jetzt weiß ich, woran ich bin mit mir selber. Es ist nicht so, dass mit mir was nicht stimmt, sondern da ist einfach etwas anders. Mhm. Und das ist hilfreich. Diese Erkenntnis alleine soll mich aber nicht davon abhalten, mein Entwicklungspotenzial zu nutzen. Mhm. Nämlich daran vielleicht noch ein bisschen was zu formen. Und ich kann ja herausfinden, wie weit das gehen kann, wie weit das möglich ist. Vielleicht komme ich an Grenzen, die nicht zu übertreten sind. Das ist durchaus denkbar, das kann passieren. Nur zu sagen, das ist jetzt so und daran kann ich nichts ändern, das ist wieder Nein gegenüber mir selbst und Nein gegenüber meinem Partner, meiner Partnerin. Da komme ich nicht weiter, dann stecke ich fest.
Ich fand das auch so krass, wie Sie das beschrieben haben, wenn die sich dann in der Wolle haben und das wird dann auch durchaus mal ein bisschen lauter und intensiver. Und dann ist das so, wenn der Streit dann vorbei ist, ist es so wie aus einem Traum aufwachen. Dass die dann sagen, was war denn hier los? Wie konnte das denn jetzt passieren? Und ich glaube, es geht auch vielen so, dass die sagen, wie sind wir da jetzt reingeraten, dass wir uns da jetzt so hochgeschaukelt haben? Aber in dem Moment merkt man es ja irgendwie gar nicht, dass es das gerade so, diese Dynamik annimmt.
Ich beschreibe das gerne mit dem Autopiloten, der in solchen Stresssituationen aktiv wird. Und erst wenn der Autopilot durch ist, dann kann ich wieder das Steuer übernehmen und stelle fest, boah, ich wollte da eigentlich gar nicht hin, wo wir hingefahren sind. Es ist hilfreich zu verstehen, ja, dieser Autopilot, der macht das von alleine. Mhm. Gleichzeitig darf ich mich natürlich fragen, was kann ich tun, bevor der Autopilot zugreift? Und könnte ich vielleicht auch etwas trainieren, damit der Autopilot mal was anderes macht?
Ich würde ein kleines Experiment gerne mit euch machen, was ausprobieren. Und zwar heißt das Ja und. Den Ja-Aber-Anteil, den haben wir schon angesprochen heute. Mhm. Und ich würde gerne einmal ausprobieren, den Ja-und-Anteil zu Wort kommen zu lassen. Und wie sich das für euch anfühlt. plant doch mal eure nächste Städtereise. Ihr dürft euch jetzt mal überlegen, was wäre ein Wunsch von euch zu unternehmen? Jeder von euch schlägt eines vor und der andere reagiert auf diesen Vorschlag mit Ja und.
Also ich habe gerade als erstes direkt gedacht, wir könnten ja nochmal nach Lübeck fahren. Nochmal nach Lübeck fahren, das wollte ich ja so gerne. Und ja, ja. Eben als Paar auch mal. Mhm. Ne? Das letzte Mal waren ja mit und ich fände das aber schön, wenn wir auch nochmal alleine könnten.
Finde ich eine super Idee. Und ich möchte auf jeden Fall auch wieder da in der Altstadt, irgendwo in so ein kleines, altes, hübsches Häuschen.
Fände ich auch schön. Ich habe aber auch überlegt, was wir auch schon mal gesagt hatten, wir waren ja eben durch Corona und Kind und Dings eigentlich nur in Deutschland immer. Aber wir haben ja auch gesagt, wir würden gern mal zum Beispiel nach Rom. Ich war noch nie in Rom und du hast ja auch gesagt, du auch noch nicht. Und das wäre auch was, was ich cool fände. Könnte man ja auch für zumindest ein langes Wochenende oder so. Italien ist ja jetzt nicht so weit.
Mhm. Super Idee. Und da auch Museen angucken.
Genau. Ja, und ich fände auch gut, in Museen zu gehen. Und ich fände auch gut, wenn wir dann ein Übersetzer oder so uns nehmen oder mal eine geführte Tour machen.
So eine Städte-Tour. Genau.
Ja, oder halt in einem einzelnen Bereich oder so. Ja,
finde ich auch gut. Und dann da irgendwo Kaffee trinken und sich das ein bisschen angucken, wie das gemacht wird.
Hm. Und so wir können
Barista-Kurs-Ding da vielleicht sogar zusammen da machen.
Ja, und wir könnten Vespa fahren oder so. Das wäre cool, finde ich.
Ja.
Ganz lieben Dank. Wie ging es euch gerade dabei?
Ich fand spannend, was sie vorschlägt. Und ich habe mich darauf gefreut, was sie als nächstes sagt. Ja.
Ja, auch deine Körperhaltung war nämlich genauso. Her mit deinen Vorschlägen. Mhm. Hau rein, hau rein. So,
ja.
Wie ging's dir?
Ich fand es schwer, das außen vor zu lassen, das ja aber.
Mhm.
Ich fand es schwer zu denken, ja aber, und das wäre ja auch, und wie könnte man das denn organisieren? Also für mich war es sehr schnell so ein organisatorisches Ding oder ein, was müsste man alles für Abers bedenken und die dann wegzudenken und zu sagen, ja, aber es ist ja jetzt gerade nicht mein Thema.
Trotzdem hatte ich den Eindruck, dass du dich ab und an Momente fallen lassen konntest da rein.
Mhm.
Ihr habt jetzt Ja und gemacht mit Themen, von denen ihr beide begeistert waren. Jeder Vorschlag stieß auf Gegenliebe. Das ist nicht Beziehungsleben.
Nee.
Wollen wir das einmal mit einem anderen Thema ausprobieren?
Mhm.
Auch die Ja und Übung, nur jetzt versucht man nicht nur Harmonie zu machen, sondern das sind auch Ideen, von denen ihr wisst, und möglicherweise ist das jetzt nicht so genau das, was du toll findest.
Mhm.
Wir fangen erstmal an mit der Variante, was könnten wir für ein gemeinsames Hobby machen? Worauf habe ich Lust?
Wenn wir Zeit haben, dann könnten wir zusammen einen Malkurs machen.
Ja, und wir könnten auch zu diesem Thema Fachwerk oder Mauerrestauration uns was anhören oder das auch mal selber machen.
Ja, und wir könnten einen Fotoworkshop machen.
Okay.
Der Fotoworkshop stieß nicht auf so wahnsinnig viel Begeisterung gerade. Und das ist in Ordnung. Und wenn du jetzt versuchen möchtest, dein Nervensystem gerade ein bisschen wieder zu beruhigen, wiederhol einfach, was du gehört hast. Ein Fotoworkshop. Ja und. Während du das wiederholst, hast du schon wieder so eine Sekunde Zeit, dich zu sammeln. Das kann sehr hilfreich sein. Auch für spätere Diskussionen.
Okay. Ein Fotoworkshop. Ja. Und wir könnten eine Motorradtour zusammen machen.
Ja. Und wir könnten Yoga zusammen machen.
Ja. Und wir könnten vielleicht nochmal zusammen segeln gehen.
Ja, wir könnten segeln gehen. Und wir könnten Tennis versuchen.
Ja, Tennis finde ich gut. Ich bin so unkreativ.
Ist okay. Wir sind fein. Ich will euch ja nicht quälen. Ja. Wie war das jetzt?
In dem Moment fällt mir das gar nicht so schwer. Also ich höre natürlich schon auch da, wie du gerade sagtest, eine Botschaft mit. Und wenn ich aber dann noch einmal drüber nachdenke, genau. Ich würde, ja, aber das, also, fände ich jetzt nicht schlimm. Also, ich würde das auch durchaus machen, weil du das schön findest,
genau.
So, und weil du daran Spaß hast, bin ich absolut bereit, da auch Sachen, keine der Sachen, die du gesagt hast, waren so, dass ich denken würde, auf keinen Fall. Das ist im Rahmen. Das ist nicht mein hundertprozentiges Interesse da drin. Genau. Aber
selbst wenn ich was sagen würde, was gar nicht, oder du was sagen würdest, was so gar nicht meins wäre, wäre für mich auch im ersten Moment wäre so, und dann würde ich aber auch denken, ja gut, aber ist ja vielleicht auch schön, wenn wir es zusammen machen.
Mhm. Also. Das ist der eine Aspekt. Den anderen würde ich gerne noch ansprechen. Wie ist das, wenn du was sagst, von dem du weißt, dass es ihm nicht gefallen wird?
Das fand ich amüsant. Ich habe richtig gedacht, mal schauen, wie reagiert er.
Jetzt schiebe ich ihm jetzt so hin.
Ja. So, okay. Da war auch ein Interesse von dir. Wie reagiert er jetzt da drauf?
Ja, genau.
Du hast dich getraut, etwas zu sagen, von dem du wusstest, das wird ihm nicht hundertprozentig gefallen. Aber ihr habt ja einen Rahmen gefunden, in dem das erlaubt ist. Und wir haben auch noch vorher gesagt, es gibt da auch einen kleinen Trick, mit dem du aushalten kannst, was du da hörst, nicht irgendwie mit einem Ja, Aber oder mit einem Nein zu reagieren. Du wusstest, er kennt diese Übung.
Genau.
Du konntest dich drauf verlassen, dass du das sagen konntest.
Ja.
Und das fühlte sich für dich gut an.
Ja.
Du hast mit den beiden ein Experiment gemacht. Ich finde das ein sehr schönes Experiment, das Ja-und-Experiment, weil das immer so einen schönen positiven Drive irgendwie bringt. Du hast es in zwei Runden mit den beiden gemacht. Jetzt erstmal erste Runde, gemeinsames Ziel, irgendwo hinfahren oder was auch immer, was Schönes. Wie hat das funktioniert bei den beiden?
Das hat super funktioniert und hat ein bisschen eingezahlt auf eine Konfliktvermeidungsstrategie, die beide beherrschen. Nämlich, sie haben sich gegenseitig Dinge vorgeschlagen, von denen sie wussten, dass der andere super zufrieden damit sein wird. Und auch das ist erstmal für den Körper was sehr Befreiendes, von diesem Ja-Aber zum Ja-Und zu kommen und zu fühlen, das ist ganz anders, wenn jemand Ja zu mir sagt, ohne ein Aber hinten dran. Das ist toll. Dazu gehört aber auch natürlich im nächsten Schritt mal zu lernen, wie gehe ich damit um, wenn der andere bei dem Ja und einen Vorschlag macht, den ich nicht so toll finde.
Und ich darf nicht Ja aber sagen, ich muss Ja und sagen.
Und deswegen dachte ich mir, da machen wir noch eine zweite Runde. Und die fängt jetzt dann an, so ein bisschen mich zu stretchen in meinen Fähigkeiten und in meinen Möglichkeiten. Und darum geht es ja. Ich möchte ja, großes Wort, über mich hinauswachsen. Und dazu muss ich meine Komfortzone ein Stück weit verlassen. Nicht in riesen Schritten, das wäre zu viel, aber in kleinen Schritten. Und dazu fand ich die zweite Runde eigentlich sehr passend.
Das, was wir da gerade im Kleinen probiert haben, wäre das denkbar für euch zu übertragen in eine Konfliktsituation? Ich traue mich zu sagen, was mir wichtig ist, obwohl ich weiß, dass es dir nicht unbedingt gefallen wird, was du hörst? Und warum traue ich mich? Weil ich dir vertraue, dass du versuchst, das auszuhalten.
Das ist auf jeden Fall die Wunschvorstellung, glaube ich.
Ja, genau, das wäre das Ziel, ne? Ja. Aber also ich merke so, dass in mir zumindest Widerwillen da. Also ich finde schon die Idee gut, dass man so einen Rahmen hat und dass man sich da drin sicher fühlen kann. Aber ich merke schon, dass in mir ein Widerwille da drin ist. Ja, aber kann ja sein, dass nur er dann was sagt. Also ich fand bei dem Ja und auch gut, es gab ja immer ein neues Ja und. Also ich konnte ja immer weiter, ja, und ich sehe das so und so und ich habe die Idee. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, wir haben so ein Setting, ist direkt meine Vorstellung jetzt gewesen, ja, und dann kommt Christian wieder und erklärt mir, was ich alles so, und er hat ja so eine Liste und ich nicht. Und ich habe nicht immer ein Ja und ein Ja und.
Du willst da ja eigentlich sondern, gar nichts von mir in return irgendwie, ne?
Genau, weil also das ist auch sehr ungleich in unserem Zusammenleben. Also ich kommentiere ihn so gut wie nie. Ich habe wenig Sachen, die ich kritisiere oder die ich in Konflikt gehen möchte. Oder also es ist nicht so, dass ich keine Konflikte führe. Aber also meine Toleranz dieser Dinge ist einfach viel, viel größer als Christians. Ne? Also dadurch, dass mich mein dreckiges Geschirr nicht so wahnsinnig stört, stört mich seins auch nicht. Und
aber was dich stört, ist, dass er dich darauf hinweist.
Ja, genau.
Ja, so. Das heißt also, du wünschst dir auch was von ihm.
Ja.
Er wünscht sich von dir, dass du was anfängst zu tun.
Ja,
und du wünschst dir von ihm, dass er was aufhört zu tun.
Ja, das stimmt.
Also insofern.
So habe ich das noch nicht gesehen.
Ja, ich auch nicht. Das, genau, das habe ich auch gerade gedacht. So habe ich das ist, auch nicht gesehen.
Nicht böse sein, aber deine Toleranz.
Ja, das stimmt.
Ist in diesem Fall eine Konfliktvermeidungsstrategie, die da heißt,
alles egal.
Ich gehe da jetzt nicht gegen an, aber eigentlich möchte ich, dass du es lässt.
Ja, das stimmt.
Und das ist in deiner Priorität und deiner Wertung, ist auch jemanden zu kritisieren für etwas, was er tut, ist schlimmer, ja, als jemanden zu kritisieren für etwas, was er nicht tut.
Ja.
Also so ungleichgewichtig.
Ja, ich finde, ich habe das nie so gesehen, ne, dass das ja auch etwas ist, was man von dem anderen will. Also wenn er etwas lässt, ist es ja trotzdem etwas, was ich möchte, dass er halt nicht mehr tut. Oder also es ist ja auch ein Wunsch an sein Verhalten. Das habe ich nicht so gesehen. Ich
dachte, es ist ja, ein Veränderungswunsch. Ja, genau. Ja, und deswegen lasse ich mich auch in Ruhe.
Ja, ja, genau.
Genau. Ich erwarte, dass du etwas anfängst zu tun, oder ich erwarte, dass du etwas aufhörst zu tun. Und damit haben wir eigentlich die gängigen Konfliktsituationen ganz gut beschrieben. Ich wünsche mir von dir etwas, weil es mir damit besser ginge. Mhm. Und jetzt sagst du, damit ging es mir eigentlich schlechter, das will ich nicht tun. Mhm. Wie gehe ich damit jetzt um? Was passiert bei dir, Anne, wenn du das hörst?
Ja, also ne, ich denke, das ist ja menschlich oder normal, dass man sich da vielleicht weigert und sagt, ja, aber ich will ja nicht, dass es mir schlechter geht. So kann ja, also so, selbst wenn ich das gerne für dich tun möchte, aber ich möchte nicht, dass es mir damit schlechter geht. So, ich möchte das ja für mich erstmal sichern. Aber auf der anderen Seite denke ich dann so, ja, muss man vielleicht auch drüber gehen und das dann dem anderen zuliebe tun oder ja eben einen Kompromiss finden oder sagen, ja, bis hierhin kann ich das vielleicht machen und das andere aber nicht. Also es kann ja auch nicht die Lösung sein zu sagen, ja, dann muss man das halt aushalten. Also er muss aushalten oder ich muss aushalten, sondern ich glaube schon, dass es eine Verhandlungssache ist oder so.
Okay, wie geht's dir, Christian, damit?
Ich denke, ich fühle mich dann schon irgendwo in dem Moment erstmal abgelehnt. Ich denke in dem Moment erstmal, ja, aber okay, das heißt, die Richtung, aber kann man das irgendwie graduell umsetzen? Kann man irgendwie da einen Kompromiss finden? Also was daran stört dich so sehr? Kann ich einen Teil von dem kriegen, was ich will? Oder wo ist der Knackpunkt? So.
Was ich jetzt verstanden habe, korrigiert mich, wenn ich was nicht richtig verstanden habe. Bei dir ist ein Aspekt der Autonomie, der sich da gemeldet hat, nämlich meine Autonomie sagt mir, ich darf Nein sagen, also kann ich dir nicht verwehren, dass du auch Nein sagst.
Ja.
Mit dem Hintergedanken, das könnte aber schwierig sein, weil funktionieren Beziehungen so.
Ja, genau. Ja.
Bei dir habe ich jetzt gerade gehört, interessant wäre an der Stelle darüber zu sprechen, was passiert da gerade bei mir, ich fühle mich abgelehnt. Das löst was bei mir aus und gleichzeitig ein starker Impuls, jetzt in eine Lösungsfindung zu gehen, um daraus irgendwas zu machen.
Ja.
Ja.
Das sind ja eigentlich sehr gute, hilfreiche Gedanken.
Spiegeln uns wahrscheinlich aber auch durchaus in der Art wider, wie wir damit umgehen.
Total. Ich fand das gerade, deshalb habe ich so, ach so und so geschmunzelt, weil ich gedacht habe, ich habe das aus der Perspektive Autonomie und meine Grenzen wahren gesehen und gesagt, ja gut, aber ich kann auch nicht zu viel davon abgeben und so. Und ich bin nicht mal auf den Gedanken gekommen, dass das was sein könnte, was du warst ja dann direkt, das würde mich verletzen und ich fühle mich dadurch abgelehnt, weil warum bist du nicht bereit, das zu tun? Und den Gedanken hatte ich null. Ich würde das gar nicht als Ablehnung oder Dings empfinden, sondern immer als, ja, du warst deine. Ich verstehe schon, warum du keinen Schritt weiter auf mich zukommen willst. Mhm. Aber das fand ich ganz spannend, weil das ja auch oft zwischen uns das Thema ist, dass du etwas, was ich eigentlich aus meiner Sicht aus Schutz von meiner Autonomie tue, als Angriff oder Abwertung für dich und unsere Beziehung siehst. Also du bist ja oft, dass du dann sagst, dass du dich dadurch verletzt fühlst oder so. Und ich denke halt, ja, aber warum? Es hatte ja gar nichts mit dir zu tun, es hatte was mit mir zu tun. Ich tue das, um mich zu schützen oder abzugrenzen und ich dann so irritiert bin und denke, ja, aber was hat das denn mit dir zu tun? Also ich glaube, das ist ja auch so ein Ding, und das ist ja auch mehrfach als einmal nur passiert, dass ich in solchen Streitsituationen, wenn das so doll geworden ist, ich auch Sachen gesagt habe, die auch nicht so okay sind oder die ich auch nicht so meine, aber die dich ja schon doll haben zweifeln lassen. Ne? Also dass ich dann sage, ja, ich will das alles gar nicht mehr und so, und wo du ja immer noch so dann bist, Ja, ist das ernst? Und ich meine, wir haben geheiratet, alles. Für mich ist es überhaupt gar keine Frage, dass es nichts ist, was man jetzt in so einer Streitsituation oder so auflöst oder beendet. Oder und für mich ist diese Beziehung oder diese Verbindung ja überhaupt nicht so fragil wie für dich. Du sagst ja, aber immer wieder, ja, ich habe da schon Angst vor, dass du irgendwann einfach gehst oder
so. Lass uns mal gucken vielleicht. Diese, ich nenne es jetzt Stressreaktion, die hat ja auch einen Grund. Was hat deine Beschützerin gelernt, wenn sie so eine Waffe zündet?
Dann ist erstmal Ruhe. Wenn man das sagt und sagt, ich will das hier alles nicht mehr, ich kann nicht mehr, dann kommt man raus aus der Situation irgendwie. Dann ist erstmal Ruhe und man kann sich abkühlen. Und
Christian, du hörst es.
Ja.
Es hat nichts mit dir zu tun.
Nee.
Das ist eine Waffe, die gezündet wurde. Christian, wie geht's dir mit dem Bild?
Ja, es ist halt viel besser so zu erklären oder das, also fühlt sich natürlich auch besser an, weil ich habe natürlich auch ein emotionales Empfinden dazu, dass das ja eigentlich gar nicht so gefährlich ist. Also in unserem normalen Umgang miteinander habe ich nicht das Gefühl, dass diese Beziehung gefährdet ist. So. Das ist halt nur so, dass ich halt immer hin und her schwanke zwischen, was glaube ich denn jetzt? Also wenn in so einer Situation, und das ist jetzt glücklicherweise ja schon länger nicht mehr so vorgekommen, ich möchte das ja gerne alles ernst nehmen, was du da sagst. Ich möchte ja nicht in so einer Streitsituation denken, ach ja, das sagt sie jetzt nur so. Ich möchte das nicht normalisieren, ne? Dass das also im Prinzip zum Arsenal gehört, dass man in einem Streit das dann so sagt, sondern ich möchte das schon irgendwie ernst nehmen. Es ist jetzt auch nicht so, dass sie das dauernd sagen würde, also das brauchen wir jetzt nicht. Mhm. So, aber für mich war das halt schon, wie du sagst, also eine sehr, sehr verletzende, eine sehr scharfe Waffe. Ne?
Das war eine sehr scharfe Waffe und die bleibt scharf, weil sie auf deiner Seite ja was auslöst. Dein Beschützer hat sich das auch gemerkt und der entwickelt Strategien, damit das nicht wieder passiert. Das kann eine Vermeidungsstrategie sein. In die Situation gehe ich nicht nochmal rein. Das traue ich mich nicht. Das will ich nicht nochmal erleben. Es kann aber auch eine Gegenangriffreaktion werden.
Mhm.
Aber letztlich ist die Mechanik jetzt vergleichbar. Dein Beschützer hat gemerkt, da ist was durch das Schild durch. Das tut immer noch weh. Sein Job ist, dich davor zu bewahren. Da wird er versuchen, Lösungen zu finden. Jetzt könntest du an der Stelle ein ähnliches Gespräch führen. Ich verstehe, wovor du mich schützen willst. Kann nur sein, dass die Strategie, die wir jetzt gerade ausgewählt haben, möglicherweise es eher sogar noch provoziert als verhindert. Wie geht's dir damit erstmal?
Das ist eine erstaunliche Erkenntnis. Also ich habe bisher immer daran nur gesehen, dass ich da ja in der Situation nichts dran ändern kann, dass ich da ausgeliefert oder hilflos bin. So, und ich
mach das noch schlimmer.
Genau, aber dass ich quasi die Art und Weise, wie ich damit oder dass mein Beschützer in dem Moment sagt, ich sollte solche Situationen nicht herbeiführen oder so, dass
der reagiert genauso,
ja,
wie ihre Beschützerin reagiert, mit Maßnahmen. Das ist sein Job. Unser Beschützeranteil ist wirklich gut. Trotzdem darf ich mich unterhalten und gucken, welche von deinen Strategien, lieber Beschützer, sind tatsächlich wirklich hilfreich. Und welche sorgen eher dafür, dass ich erst recht nicht bekomme, was ich eigentlich brauche.
Ich würde gerne noch mal bei diesem Geschirrbeispiel bleiben, weil ich finde, das ist halt einfach so was Alltägliches. Da können viele Paare wahrscheinlich was mit anfangen. So nach dem Motto, warum steht das auf der Geschirrspülmaschine und nicht in der Geschirrspülmaschine? Du hast es doch schon bis dahin gebracht. Mach doch den letzten Step auch noch. Und da war ja die Unterhaltung zwischen den beiden. Anna sagt, ja, ich räume mein Geschirr später weg. Es stört mich doch auch nicht, dass du deins dort stehen lassen, ne? Kannst du auch stehen lassen. Stört mich dann nicht. Und dann war so einer von vielen Aha-Momenten, finde ich, die wir heute mit den beiden hatten. So dieses, es ist ja beides eine Erwartungshaltung. Ich fordere dich auf, etwas zu tun. Oder, und das war bei Anna so das Aha, ich fordere dich auf, etwas nicht zu tun. Aber es ist ja beides nach wie vor eine Erwartungshaltung, die ich stelle.
Das ist genau ein wichtiger Unterschied und etwas, was viele Menschen, die sagen, naja, also du bedrängst mich ja die ganze Zeit und ich wehre nur ab.
Mhm.
Deswegen bin ich eigentlich in der richtigen Situation, denn du willst was von mir. Ja, das ist verständlich aus dieser Perspektive. Ich möchte da die andere Perspektive hinzufügen. Da auf der anderen Seite ist auch eine Spannung, die abgebaut werden will. Und das ist eine Strategie, diese Spannung abzubauen, indem ich dir sage, tu es weg. Jo, ich kann jetzt sagen, lass das, sag es mir einfach nicht, dann verlange ich aber, dass du dich mir anpasst. Mhm. Und umgekehrt mache ich das ja genauso. Da darf man schon gerne mal ein bisschen drüber nachdenken und natürlich darf ich aber auch in meinem Kopf ein bisschen priorisieren und ich darf das mit meinen Werten abgleichen. Bei Geschirr ist es jetzt ein sehr einfaches Thema. Es gibt andere Aspekte in der Beziehung, wo hör auf, das zu tun, natürlich vielleicht eine andere Wertung und eine andere Gewichtung hat.
Und ich kann mir auch vorstellen, dass das für Christian auch gerade irgendwie vielleicht manchmal ein bisschen schwer ist, dann eben bei so einer Ablehnung nicht verletzt zu sein, weil Anna ja auch gesagt hat, ja, im Streit haut sie auch tatsächlich mal raus. Ich kann das alles nicht mehr, ich will das alles nicht mehr, ich bin jetzt raus. Ist natürlich für ihn auch einfach schwer dann, oder, zu ertragen.
Das ist unglaublich schmerzhaft. Also da passiert ja sehr viel bei mir, wenn ich so eine Verletzung erlebe. Du kündigst mir die Beziehung auf, du kappst die Verbindung und das macht was mit mir. Das verstärkt nämlich meine Schutzstrategien, dass das nicht wieder passiert. Mhm. Und damit unterstütze ich möglicherweise auch dann wieder die negative Dynamik.
Da war es ja auch irgendwie ganz wichtig, rauszuarbeiten. Das hat nichts mit Christian in dem Moment zu tun. Also Anna hat das ja beschrieben, was passiert bei dir, wenn du das gesagt hast. Dann ist erstmal Ruhe. Dann passiert erstmal nichts weiter.
Und an der Stelle hat bei ihr ja auch ein Teil sich gemerkt, ach, guck mal, die Strategie, wenn ich wirklich Ruhe brauche, die funktioniert. Mhm. Und was passiert? Das wird automatisch aufgenommen ins Repertoire und dann wird die Waffe irgendwann mal wieder gezückt. Mhm. Das hat tatsächlich nichts mit der anderen Person zu tun, sondern das ist eine gelernte Strategie mit dem gewünschten Effekt, der auch noch eingetreten ist und deswegen wiederholt wird.
So, jetzt sagt Christian aber auch fairerweise, wie ich finde, naja gut, aber es kann ja auch nicht sein, dass ich das jetzt abspeichere als, naja, das meint sie ja gar nicht so. Sie braucht das jetzt halt nur mal kurz, um mich so ein bisschen auf Abstand zu kriegen, damit sie durchatmen kann. Aber ich will sie ja trotzdem ernst nehmen. Ich will ja das auch nicht jetzt trotzdem irgendwie abtun, obwohl ich weiß, mit mir hat es im Grunde nichts zu tun. Also was macht er dann an der Stelle anders?
Die Frage an der Stelle für ihn könnte jetzt sein, wer möchte ich sein in diesem Moment? Mhm. Wenn du so hochfährst, wie würde ich gerne als der Partner, der ich sein möchte, reagieren? Und das ist dann die Aufgabe für ihn, tatsächlich damit umzugehen. Was Paare allerdings machen können, sie können solche Verletzungen natürlich auch heilen. Dafür gibt es viele Interventionen, die ermöglichen können, ja, solche Situationen nochmal anders zu erleben und dadurch nochmal anders abzuspeichern. Und dafür war heute jetzt nicht die Zeit, weil das zu viel geworden wäre. Das sind aber schöne Werkzeuge, die es gibt, auf die man dann auch zurückgreifen kann nach so einem Streit. Denn das wissen wir auch aus der Forschung. Der Streit, der Konflikt selber, das ist nicht das Problem. Ich kann heilen, wenn ich weiß, wie das funktioniert. Wenn wir ausprobiert haben, was könnten Heilungsprozesse für uns sein, dann kann ich auch mit den Verletzungen wieder umgehen. Da spüre ich dann auch als die Person, die verletzt wurde, die Bereitschaft der anderen Person, mir dabei zu helfen. Hm. Und das speichere ich automatisch dann ein bisschen anders ab. Da war eine Verletzung, ja, und jetzt gibt sich diese Person, die mich verletzt hat, Mühe, mir bei der Heilung zu helfen. Das macht etwas mit mir.
Erik, wollen wir beide nochmal zusammenfassen, was wir von Anna und Christian mitnehmen können aus deren Beziehung?
Also einen wichtigen Aspekt, glaube ich, den ich wieder für mich mitgenommen habe, ist, sowas wie ADHS ist nicht irgendwie so Modedingens da, sondern das hat wirklich gravierende Auswirkungen auf eine Paardynamik und darf ernst genommen werden.
Ich muss ganz ehrlich sagen, so eine Sache, das ist jetzt vielleicht keine große Erkenntnis für alle, aber was ich so während der Sitzung immer mir wieder ins Gedächtnis gerufen habe, die kannten sich 3 Monate, dann ist sie schwanger geworden. Mittlerweile sind sie seit 5 Jahren zusammen, sie haben jetzt gerade erst standesamtlich geheiratet, die kirchliche Trauung steht an. Ich fand das stark von denen als Paar. Was die da schon so am Anfang für Herausforderungen hatten und wie die aber trotzdem irgendwie hier gemeinsam sitzen und grundsätzlich einen sehr glücklichen Eindruck miteinander haben. Ich finde das eine Leistung, dass man das echt so hinkriegt und als Paar da nicht auseinanderfliegt. Also da muss ich jetzt sagen, das fand ich echt schön zu sehen.
Auf jeden Fall. Vielleicht noch ein Aspekt, den wir auch mitnehmen können. es ist normal, wenn ich aus einer symbiotischen Phase rauskomme, dass ich erstmal geschockt bin. Und je früher diese Phase endet, das heißt, ich damit konfrontiert werde, dass du Dinge anders machst als ich, anders machst, als ich mir wünschen würde, anders machst, als ich es erwarten würde, dass das zu Konflikten führen wird. Und wenn ich beispielsweise, ja, durch die Familiengründung da reingeworfen werde, dann kann ich nicht so schnell mitlernen, wie ich mit diesen Unterschieden umgehen soll. Und das führt ganz häufig zu so einer negativen Dynamik.
Eine Sache, die ich auch tatsächlich mir dachte, die kann man mal mitnehmen, gedanklich, und wird wahrscheinlich vielen Paaren so gehen. Auch wenn ich sage, mach das nicht, ist das eine Aufforderung, etwas zu tun. Das fand ich auch einen guten Gedanken.
Veränderung ist nicht nur, ich wünsche mir, dass du das so machst, sondern auch, ich wünsche mir, dass du aufhörst, das zu machen. Auch das ist ein Veränderungswunsch, ja.
Vielen Dank.
Danke dir.
Alina und Svenja sind seit 2,5 Jahren ein Paar und ganz schnell war klar, für die beiden kommt nur eine offene Beziehung in Frage. Allerdings ist das für Alina nicht ganz so einfach, weil Svenja nicht nur körperliche, sondern auch emotionale Bindung mit anderen Menschen eingeht.
Also am Anfang fand ich es einfach schon bedrohlich, dass Svenja jemand anders nicht nur aufgrund von Körperlichkeit, sondern auch aufgrund von der Persönlichkeit, die die Person mitbringt, schätzt.
Erik will mit den beiden auch mal darüber sprechen, wie es denn zum Beispiel wäre, eine Beziehung zu dritt zu führen. Und das hört ihr dann in der nächsten Folge. Es ist gerade viel los auf der Welt. Manches überfordert einen. Man kommt nicht mehr mit und steigt bei diesen ganzen Nachrichten auch irgendwann mal aus. Aber man will ja trotzdem auf dem Laufenden bleiben und verstehen, was da alles so los ist. Und das funktioniert mit unserem Podcast 15 Minuten, der Tagesschau-Podcast am Morgen. Die beiden Hosts schauen jeden Morgen auf die wichtigen Themen in Deutschland und der Welt und haben praktische Tipps für die alltäglichen Probleme. Das ist alles in 15 Minuten nicht stopptrocken, sondern eine unterhaltsame Viertelstunde. Hört da gerne mal rein. Das war die Paartherapie, ein NDR2-Podcast. Host und Autorin bin ich, Maria Richter, Formatentwicklung Kira Drössler und Laura Laik, Distribution Nina Wiedholz und Julia Herzgar. Sound und Musik kommen von Isola Music und Warner Chappell Production Music. Produziert von Olli Kleist, Redaktion Sascha Sommer. Die Paartherapie hört ihr in der ARD-Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt. Und wenn euch der Podcast gefällt, abonniert uns, lasst uns gerne eine gute Bewertung da oder auch einen Kommentar und empfehlt ihn weiter. Schaut auch unbedingt mal in die ARD-Mediathek, denn da gibt es ab sofort die dritte Staffel der TV-Doku, die Paartherapie, mit weiteren Paaren.